Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir wieder Ton in des Töpfers Hand sind und dass du aus unserem Leben ein Gefäß formst zu deiner Ehre. Und wir wollen auch so gerne Steine sein, die Kreise ziehen in eine verlorene Welt hinein, Herr. Und wir können nichts ohne dich und wir brauchen dich so sehr. Und so bitte ich dich, dass du das in uns wirkst, auch heute durch das Gehörte, was nützlich ist, um zu deiner Ehre zu leben. Amen. Also ein dickes Lob. Die Lesezeichen sind ja wirklich wunderschön geworden. Schaut ganz toll aus. Eine schöne Erinnerung an den Tag. Auch ein Dank, ein ganz herzliches Dankeschön für das super Essen. Wo habe ich jetzt meine Brille liegen lassen? Für das super Essen. Und auch für den Snack, also ihr habt euch viel, viel Mühe gegeben, vielen herzlichen Dank. Jetzt sind wir alle gesättigt. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt müde werden. Gell? Das Essen geht in den Bauch und dann ist der Kopf leer. Ja, wir wollen uns jetzt anschauen, wie ich eine Missionarin auch in meiner Gemeinde sein kann. Im Gemeindeleben gibt es ja unterschiedliche Dienstgruppen, auch die für evangelistische Aktivitäten Verantwortung tragen können. Und jetzt beschränke ich mich wieder auf eine Aufzählung aus meinem Umfeld. Ihr hättet wahrscheinlich noch ganz andere Dinge, die ihr dann auch ergänzen könntet. Also ich fange mit einer Büchertischarbeit an. Bei Büchertischeinsätzen sind Frauen sehr gefragt. Du brauchst eine kurze Einweisung, ein freundliches Benehmen, ein bisschen Mut, um diesen Dienst zu tun. In Mannheim, da standen wirklich Frauen auf der Fußgängerzone, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und haben dann Literaturgutscheine verteilt. Und so kam so manches Buch und auch manche Bibel sozusagen in ein Haus. Ja, wir haben jetzt wieder in 14 Tagen unser Martinsmarkt und das macht mir unheimlich viel Freude, da christliche Literatur zu verteilen. Die Leute warten zum Teil wirklich schon auf die gute Saatkalender jedes Jahr. Ja, es ist ausgestreute Saat. Wir wissen nicht, was davon aufgeht. Aber mit Gutscheinen, da kann man die Passanten echt gut locken. Wenn du sagst, ich habe einen Gutschein für Sie als Weihnachtsgeschenk und die gehen weg, wenn die warmen Semmeln und dann gehen sie zum Bücherstand und holen sich dann, lösen dann den Gutschein ein. Also Bücher, alles was Gutschein ist, das fasziniert die Leute. Dann Bücherladen und Teestubenarbeit. Ich kenne wirklich eine Gemeinde, die allein dadurch entstanden ist, dass ein paar Frauen mit einem christlichen Bücherladen angefangen haben. Die haben dann Frauenfrühstück durchgeführt und ja, und dann sind Frauen zum Glauben gekommen und dann hat man Männer eingeladen und so. Das war der Start einer neuen Gemeinde. Und evangelistische Teestubenarbeit kennt ihr auch aus manchen Gemeinden, wo dann einfach ja, ein Raum hergerichtet wird und man Jugendliche einlädt und dann eine kurze Andacht macht. In Mannheim, da gibt es jetzt ein evangelistisches Café, also ich habe so eine Freude damit, da ist jetzt auch bald wieder ein Frauenfrühstückstreffen, die bieten, das heißt das Wohnzimmer, also ganz toller, gemütlicher Name und da kommen Leute und also da wird auch immer wieder was angeboten, auch Kinderstunden. Es ist also eine Gelegenheit, einfach mit Menschen aus der Gesellschaft in Kontakt zu kommen. Schriftenverteileinsätze möchte ich nochmal erwähnen. Es gibt einige Gemeinden, die regelmäßig Schrifteneinsätze durchführen. Eine Frau kann von den Ältesten beauftragt werden, solche Verteileinsätze zu organisieren. Ja, denkt an das Wort, wie lieblich sind die Füße derer, die gute Botschaft weitergeben, weiterbringen, ja. Ich erinnere mich an eine kranke Frau, die in Mannheim auch, die konnte nicht viel so leisten, aber die hat ganze Ortschaften durchgekämmt, um dort Schriften in die Briefkästen zu werfen. Ja, und mein inniger Wunsch war auch so, ich habe gewusst, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, Herr, ich möchte auch so gerne so eine Frau am Jakobsbrunnen sein. Ich möchte so gerne auch Menschen das Evangelium bringen und zuerst habe ich mit der Jugend, das war noch davor, 2008, habe ich gedacht, wie können wir die Jugend mobilisieren, auch Scheu zu überwinden und auch mal so einen Einsatz zu machen. Und da bin ich mit der Jugend so 1,5 Jahre lang, ich glaube, wir waren einmal im Monat unterwegs mit Literaturkarten auch und Traktaten und sind in die umliegenden Dörfer von Hünfeld, sind so viele kleine Bauerndörfer gefahren und haben die Literaturkarten und die Traktate in die Briefkästen geworfen. Und dann mussten die jungen Leute auch mal Farbe bekennen. Und alle haben bezeugt oder viele, dass das ihnen richtig gut getan hat, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Ja, und wie gesagt, als die Kinder dann größer waren, hatte ich auch in mein Gebetstagebuch geschrieben, Herr, ich möchte so gerne auch so eine Frau am Jakobsbrunnen sein und für meine Stadt ein Segen sein. Und ja, und dann habe ich angefangen, von Haus zu Haus zu gehen, wie die Zeugen Jehovas, und biete so ein Paket an Büchern an. Jetzt am Donnerstag war ich auch wieder unterwegs, mache das jetzt seit 5 Jahren, ja, jetzt werden es bald 5 Jahre, seit 2011, habe in Hünfeld angefangen, 5000 Haushalte, ja, und klingle an den Türen und sage, stell mich vor, meinen Namen, und sage gleich als nächsten Satz, ich bin keine Zeugin Jehova, aber ich möchte, manchmal treffe ich auf eine Zeugin Jehova, und dann sagt sie, aber ich bin eine. Aber da habe ich auch schon meine Ideen, wie ich mich dann daraus schlängle. Ja, aber dann biete ich den Leuten Literatur an, ja, 4 Bücher, eine CD, 2 DVDs, und die Leute dürfen da was kostenfrei nehmen. Und ich kann euch sagen, es nehmen wirklich viele Leute christliche Literatur. Und wenn ich jetzt noch dazu sage, dass ich gerne das Christentum wieder auf den Leuchter stellen möchte, als Kontrapunkt zum Islam, da renne ich offene Türen ein, ja. Und gerade jetzt am Donnerstag hat wieder eine Frau gesagt, also ich finde das so toll, dass ich jetzt Literatur geschenkt bekomme. Also das ist, also hat sich so gefreut. Ja. Und eine Frau, wie gesagt, ich bin jetzt schon 5 Jahre unterwegs, aber eine einzige Frau kam auf dem Weg in die Gemeinde und hat sich wohl auch bekehrt, ja, ist mit dabei. Aber da sage ich, wenn eine Frau durch diesen Einsatz, wenn ich noch 5 Jahre mache, zum Glauben gekommen ist, dann hat sich der ganze Einsatz gelohnt. Aus Gottes Sicht ist jede Seele unendlich kostbar. Ja, also ihr seht, ich zähle mich gar nicht so als Evangelistin, mein Mann ist der Evangelist, ja, aber ich möchte auch eine Zeugin Jesu sein, und mir hilft einfach, Literatur zu verteilen. Und glaubt mir, ich war auch schon mehr im frommen Ghetto. Man trifft sich viel mehr mit den Gläubigen als mit Ungläubigen, und durch diese Gespräche an den Türen musste ich wieder lernen, Argumente zu finden. Was kann ich denn antworten, wenn Fragen kommen? Warum lässt Gott das zu? Und die Bibel ist ja verfälscht und, und. Ja? Ich musste mich wieder ganz neu auch darüber, musste mir Gedanken machen, wie ich meinen Glauben bezeuge. Und ich bin mutiger geworden. Ich stelle auch wieder mehr Rückfragen. Am Anfang war ich, da kam irgendeine Frage und da war ich schon platt, ja, wusste schon nicht mehr weiter. Aber jetzt stelle ich auch wieder weiter Fragen, ja, ob sie denn das, was sie gelesen haben, woher sie denn wissen, dass das stimmt, ja, und. Darüber will ich jetzt nicht reden. Aber es gibt explizit habe ich ein Seminar über persönliche Evangelisation, ja. Mir ist das so wichtig, dass wir diesen Bereich auch im Gemeindeleben nicht vernachlässigen. Meine Tochter, die hat das mitgebracht, also die haben auch in Marburg an den Ausbildungsstätten haben sie auch Büchertische aufgestellt und Umfragen gemacht mit den Jugendlichen. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch Krankenhaus- und Altenheimbesuche. Es gibt immer Menschen, Frauen, die ein besonderes Herz für alte und kranke Menschen haben. Und da ist es wirklich möglich, einfach in ein Altenheim zu gehen, mit der Jungschargruppe, dort Lieder zu singen, auch Traktate zu verteilen, und schon werden auch die Jungschaler in den Zeugendienst mit eingebunden. Wir haben einen Frühlingsmarkt und wir haben auch eine Kindergruppe, und da sind die Kinder mit hineingenommen. Da werden mit Luftballons so Figuren gebastelt, kennt ihr wahrscheinlich schon, so Tiere und so, da muss man die Ballons so drehen. Und dann helfen die Kinder schon mit, dass andere Kinder dann sozusagen auch eingeladen werden in Kinderstunden. Dann Bastelkreise. Ursula Herrmann, auch die Frau eines Gemeindegründers, die immer, wenn die wo neu hingezogen sind, hat den Bastelkreis angefangen, um dadurch Kontakte zu knüpfen. Hauskinderstunden, das ist was ganz was Tolles, wenn Mütter, die daheim sind, ja, Nachbarskindern, natürlich muss man die Eltern fragen, ja, aber dann Nachbarskindern einlädt. Wie gesagt, die meisten sind froh, wenn sie die Kinder ein paar Stunden los sind und dann kann man mit ihnen basteln und Spiele machen und eine Geschichte erzählen. Ja, offene Türen, wenn man eben, ja, dafür braucht man Zeit. Oder Asylantenkinderstunden jetzt, mit, wo wir so viel Muslime haben, das ist auch eine ganz feine Sache. Wir hatten auch mal eine Zeit, wo wir 20 Kinder mit muslimischem Hintergrund in die Gemeinde eingeladen haben und haben Frauen ihnen praktisch wöchentlich das Evangelium von Jesus weitergegeben. Kindertage, Kinderwochen, das ist auch was ganz was Feines. Ja, da engagiert sich bei uns oft die ganze Gemeinde, um solche Kindertage durchzuführen. Da gab es mal die Wüstenwanderung mit allen Stationen oder dann Gott als Schöpfer und Schatzsuche. Oder da wurde einmal in der Gemeinde wirklich die Szene mit dem Gelähmten, der vom Dach runtergelassen wurde, nachgespielt. Ja, da wurde ein Gerüst aufgestellt und wirklich dann einer runtergelassen. Ja. Also da lassen sich unsere Mitarbeiter in der Kinderarbeit immer viel einfallen, um dann zu auch außenstehende Kinder einzuladen. Ja, Frauenfrühstückstreffen, das macht ihr, das ist auch viel Arbeit. Man muss eine Referentin finden, Einladungen müssen gedruckt werden, Frühstück muss gerichtet werden, musikalisches Programm, Deko, ja, das ist viel Arbeit. Nacharbeit muss gewährleistet sein. Aber dadurch kommen viele Menschen ja mit dem Evangelium in Berührung. Wie gesagt, wir hatten jetzt am 8. Oktober das letzte. Und bei uns kommen zu diesen großen Frauenfrühstückstreffen tatsächlich bis zu 80 außenstehende Frauen. Ja? Und das jetzt schon regelmäßig. Das ist gewaltig. Ja? Und natürlich freue ich mich auch über die evangelistische Frauenarbeit auch in der Gemeinde, also im kleinen Kreis, wenn Frauen auch ohne theologische Ausbildung sie den Mut haben, mal eine Bibelarbeit vorzubereiten. Ja? Wir treffen uns 14-tägig zu einer so einer evangelistischen Frauenrunde. Wir nennen das Bibeltreff. Vorher hieß es Brezeltreff, aber jetzt haben wir es auf Bibeltreff umgeändert, damit jeder gleich weiß, was ihn da erwartet. Und wir verteilen da auch Flyer. Und ja, da kommen so mal 5, mal 4, aber auch mal 8 außenstehende Frauen. Ja. Und dann haben wir zuerst mal das Johannesevangelium durchgesprochen und jetzt haben wir das Lukasevangelium, das wir durchsprechen. Und ja, und ich freue mich wirklich, wenn Frauen auch in diesem Dienst sich beteiligen. Und natürlich ganz wichtig auch das Zeugnis geben, ja, bei evangelistischen Veranstaltungen, einfach von dem zu berichten, was Gott in meinem Leben getan hat, wie er mich gerettet hat. Das ist eine wunderbare Möglichkeit eben für Jesus, eine Zeugin zu sein. Gott würdigt dich, seine Zeugin zu sein, und er freut sich, wenn du dich als Frau für das Evangelium einsetzt. Einerseits liegt eine große Ehre, andererseits aber auch eine schwere Verantwortung auf dem Dienst. Aber ihr Lieben, die Mitmenschen dürfen uns nicht gleichgültig sein. Das ist das Entscheidende. Ich muss sie mit den Augen Jesu sehen. Überleg mal, wenn ihr zum Metzger geht oder Friseur oder Arzt, denkt ihr daran, dass dieser Mensch auf ewig verloren geht? Oder wollt ihr nur schnell eure Sachen erledigen und dann wieder daheim sein? Ja? Wir müssen einen Blick bekommen für die Verlorenen. In dem Buch Menschenfischer schreibt der Autor: Sei dir bewusst, wie sehr Gott die Verlorenen liebt und dass er ihre Errettung will. Sei davon überzeugt, dass ein unerretteter Mensch wirklich ewig verloren ist. Sei interessiert am Schicksal der Verlorenen und sei vom Wert einer jeden Seele überwältigt. Ja, leider haben wir oft Angst vor Ablehnung und schrecken deswegen vor unserem Auftrag zurück. Menschenfurcht knechtet uns. Und wir schweigen, wo wir reden sollen. Die Ehre bei den Menschen ist uns oft wichtiger als die Ehre bei Gott. Deswegen sei eine mutige Zeugin für deinen Herrn und Heiland. Moody sagte: Es gibt keine größere Ehre, als ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein, das eine Seele aus dem Reich Satans ins herrliche Licht des Himmels führt. Und eine Missionarsfrau kam zu der Überzeugung, wenn es im Himmel einen Menschen gibt, der Gott dankt dafür, dass ich gelebt habe, dann hat sich mein Leben gelohnt. Wenn es im Himmel einen Menschen gibt, der Gott dankt dafür, dass ich gelebt habe, dann hat sich mein Leben gelohnt. Wollen wir dafür beten, dass wir Menschenfischer sind, dass wir ja wirklich auch Menschen zu Jesus führen dürfen? Darf ich mal fragen, wer durfte schon mal einen Menschen zu Jesus führen? Einige. Das muss unser Gebetsanliegen sein. Ja, Herr, mach aus, ich bete fast jeden Tag, Herr, mach aus mir einen Menschenfischer. Ich möchte Menschen zu dir führen. Ja? Paulus spricht oft von dem Gewinnen, ja, damit ich etliche gewinne. Ja. Kernfragen: Bist du dir der Würde deines Zeugenauftrages bewusst? Lässt du dein Herz immer wieder neu mit Retterliebe füllen? Durftest du schon einem Menschen den Weg des Heils zeigen? Gibt es Hindernisse für dich, um eine mutige Zeugin Jesu zu sein? Ich bitte dich, ehre Gott durch dein mutiges Zeugnis in dieser Welt, durch Leben und durch Wort. Ich möchte dazu auch etwas vorstellen, 3 Bücher, und zwar ein Buch, das mich wirklich fasziniert hat, der wäre auch Konferenzredner bald geworden, Mark Cahill, Was du im Himmel nicht mehr tun kannst. Also dieses Buch möchte ich euch so ans Herz legen. Übrigens, wenn ein Buch ausgeht, da ist eine Liste ausgelegt, man kann sich dann auch mit Adresse eintragen, dann kann man euch das Buch nachschicken. Aber dieses Buch hat mich neu belebt. Ja? Dieser Mann sprüht vor Retterliebe. Er ist Amerikaner. Und Amerikaner kann man nicht kopieren, aber man muss kapieren. Ja? Und deswegen, das kann ich euch sehr empfehlen. Auch dieses Buch, wie man Gastfreundschaft nutzen kann, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das investierte Leben, der nachhaltige Segen echter Jüngerschaft. Wunderbar, mit Leute, einfach mit Tisch gemacht. Jesus hat oft mit den Leuten gegessen, mit Sündern und Zöllnern. Ja? Er wurde eingeladen, ja, und Tischgemeinschaft ist die beste Gelegenheit, um auch tiefere Gespräche zu führen. Ja, und das ist ein Buch, das Johannesevangelium evangelistisch aufbereitet, Vers für Vers sozusagen durch das ganze Johannesevangelium. Also wenn ihr Mut habt, einen evangelistischen Frauenkreis anzufangen, dann habt ihr da Material, braucht ihr euch nicht alles selber vorzubereiten können, sondern könnt einfach auf vorbereitetes Material zurückgreifen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Eine Frau, die zur Ehre des Herrn lebt, ist eine fleißige Dienerin. Gott sucht Frauen, die ihre Mitmenschen lieben und ihnen dienen. Und jetzt muss ich euch sagen, Bücher könnte man nicht füllen oder könnten gefüllt sein, wenn wir nur alle Möglichkeiten aufschreiben würden, wie wir unseren Nächsten mit Wort und Tat lieben könnten. Und ich sage euch, keine Frau müsste vor Langeweile klagen, sie langweilig ist oder nur vom Fernseher ihre Zeit totschlagen. Es gibt so viel zu tun und so viele Möglichkeiten, in dieser liebesarmen Welt Taten der Liebe zu sehen. Gott ermutigt dich zu guten Werken. Da stehen jetzt nur Bibelstellen und das sind so viele, die nur von guten Werken sprechen. Ja? Wer gerne wohltut, wird reichlich gesättigt. Wer andere tränkt, wird auch getränkt. Wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde, ich füge dazu Flüchtlinge ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um es dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Lass uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber, das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist, Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Ja. Viele Bücher, wie gesagt, würden nicht ausreichen, um die vielen Möglichkeiten aufzuzählen. Aber denk daran, deine guten Werke beginnen in deiner eigenen Familie. Und jetzt gehen wir wieder von innen nach außen. Lege am Morgen dein Leben auf den Altar und bitte Gott einfach, dass er dich sensibel macht für die guten Werke, die du heute vollbringen kannst. Welche Liebestaten dürfen heute mein Leben füllen? Und jetzt beginne ich wieder eben mit einer Aufzählung aus meinem Erfahrungsschatz. Ihr könntet wieder anderes dazufügen. Ja, das sind die Krankenbesuche. Es vergeht wohl kein Tag, an dem man nicht einen Kranken mit einem Besuch erfreuen kann, sei es im Krankenhaus oder daheim. Immer gibt es chronisch Kranke, Behinderte, ob gläubig oder ungläubig, die sich über etwas Abwechslung, einen Blumen- oder Kartengruß oder einen Spaziergang mit dem Rollstuhl freuen. Ja, Witwenbesuche. Gott bezeichnet den Besuch bei Witwen und Waisen als wahren Gottesdienst. Ich kenne keine Witwe, die nicht dankbar ist, wenn ein Besuch oder eine Einladung die Einsamkeit durchbricht. Altenbetreuung. Wie geschätzt sind die vielen Hilfsdienste an alten Menschen. Formulare ausfüllen, zu Arztbesuchen begleiten, Einkäufe tätigen und einfach Zeit miteinander verbringen. Gastfreundschaft. Immer gibt es alleinstehende Männer und Frauen, die Familienanschluss suchen. Die lassen sich in der Regel gerne zum Essen einladen. Wir hatten ja so, ich würde sagen, 15 Jahre lang die Tradition, ja, dass wir mittwochs, früher war es sonntags, ja, wo mein Mann eben immer noch daheim war in Mannheim. Und da denke ich an eine, ja, habe ich so eine Szene, die hat sich so tief in mich eingeprägt, weil sie mich auch so erbarmt hat. Da hatten wir Leute am Tisch, der eine mit dem Schlauch, weil er nicht mehr schlucken konnte richtig, Selbstmordversuch, ein anderer Mann, der im Kinderheim groß geworden ist, ein anderer Mann, der in der Psychiatrie war und sie auch in der Psychiatrie. Ja, also einfach Menschen, ja, die wirklich eben so nicht so ein anziehendes Wesen hatten. Ja. Aber es war uns so ein Bedürfnis, solche Leute einzuladen. Oder jetzt eben 15 Jahre lang in Hünfeld, da haben wir immer Alleinstehende eingeladen. Genau. Ja, ein Beispiel möchte ich dazu auch noch bringen, das mir auch immer wieder begegnet. Aber das ist ein sehr treffendes Beispiel. Da kam auch eine Frau neu in eine Gemeinde. Und ja, der Gottesdienst hat ihr gefallen, aber hinterher hat sie niemand angesprochen. Und so ist sie wieder, wie sie reingekommen ist, wieder rausgegangen. Naja, es war für sie jetzt nicht schlimm. Das nächste Mal kommt sie wieder und leider, sie hat sich dann am Büchertisch rumgedruckst, leider ist wieder das Gleiche passiert. Niemand hat sie hinterher angesprochen. Dann hat sie gedacht, na, einmal gehe ich noch hin. Und wenn mich jetzt niemand anspricht, dann ist das nicht meine Gemeinde. Ja, und dann kommt sie das dritte Mal und dann steht sie da wieder am Büchertisch rum und tatsächlich kommt eine andere Frau auf sie zu, spricht mit ihr und lädt sie tatsächlich auch gleich zum Mittagessen ein. Ja, und beim Mittagessen kommen sie so ins Gespräch näher und dann sagt sie, also wenn du mich heute nicht eingeladen hättest, dann wäre ich nicht mehr in diese Gemeinde gegangen. Und dann sagt die Frau, ich bin heute auch das erste Mal da. Ja, da muss man immer lachen, gell? So unterschiedliche Typen. Die Erwartungshaltung haben, wer kommt, und der andere wird selbst initiativ. Ja, also, zu welcher Gruppe gehörst du? Dann Haushaltshilfe. Wie oft ist eine Mutter phasenweise überlastet? Sie ist selbst krank oder ein Kind braucht besondere Betreuung. Die Kraft reicht nicht aus, um alle Aufgaben zu bewältigen. Welch große Hilfe bedeutet dann die Betreuung der Kinder oder die aktive Mithilfe im Haushalt? Ein gebügelter Wäschekorb, ein gekochtes Essen, ein getätigter Einkauf sind kostbare Liebestaten. Ja, ich weiß noch, als eine Mutter aus der Gemeinde ihr drittes Kind geboren hat, habe ich einen Gutschein für 10-mal Wäschebügeln geschenkt. Einmal hat sie es in Anspruch genommen. Dann Kinderbetreuung. Jesus gibt Kindern eine besondere Stellung, ja. Und ich bin so dankbar und habe großen Respekt und Hochachtung vor Familien, die Kinder in ihre Familie, fremde Kinder in ihre Familie aufnehmen. Ich denke an eine Familie bei uns, es haben ja mehrere Familien, die Kinder adoptiert haben, aufgenommen haben, aber eine, da kam ein Mädchen 3 Jahre alt in die Familie, konnte nicht selber essen, nicht sprechen und nicht laufen, ja. Und heute singt dieses Mädchen im Chor und sprudelt und freut sich. Ja, das ist so ein großes Geschenk, ja, wenn da eine Familie bereit ist, Opfer zu bringen, um damit ein anderes Kind in einem christlichen Elternhaus aufwachsen darf. Und diese Familie hat dann noch ein Kind aufgenommen, wo der Junge nur ein halbes Bein hat. Ja. Und auch das ist so schön zu sehen, wie das Kind heil wird durch diese Familie, aber es kostet die Familie sehr viel Kraft. Und ich sage gerne, ich habe das der Familie auch gesagt, dass ich das so tun möchte, wenn diese Familie arbeitet auch im Reich Gottes und wenn ihr sie unterstützen wollt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Also genau. Nachbarschaftshilfe. Auch in der Nachbarschaft gibt es immer wieder Nöte, die ein tröstendes Wort oder eine helfende Tat brauchen. Wir sollen ja unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern auf den Scheffel, damit es leuchtet in unserem Umfeld. Ja? Gott hat uns zu Licht und Salz für diese Welt gemacht. Barmherzigkeitsdienste. Es gibt eine Fülle barmherziger Taten der Nächstenliebe. Man kann einen Geschenkkorb mit besonderen Leckereien einer Witwe mit kleiner Rente vor die Tür stellen. Man kann einem armen Kind Schuhe kaufen, einer mittellosen Person ein teures Medikament besorgen. Man kann Jugendlichen aus einkommensschwachen Verhältnissen die Teilnahme an einer christlichen Freizeit ermöglichen. Man kann Arbeitslosen helfen und vieles mehr. Ja, überhaupt die finanzielle Unterstützung, damit können so viele Nöte gelindert werden. Man übernimmt Patenschaften für Kinder. Ich denke jetzt gerade an diese christliche Schule in Pakistan. Für 5 € im Monat kann da ein Kind einen Monat in die Schule gehen. Ja, ist das nicht gewaltig? Oder man ermöglicht einem freigestellten Arbeiter den vollzeitlichen Dienst. Heute haben es Älteste sehr, sehr schwer, Beruf, Familie und Ältestendienst alles unter einen Hut zu bekommen. Wie gut, wenn dann die Gemeinde sagt, wir unterstützen dich, ja, damit du nicht berufstätig sein musst. Geben ist seliger als nehmen. Und die Randgruppenarbeit möchte ich noch erwähnen. Ja, auch den Dienst an Gestrandeten, der ist so wertvoll. Es kommt auch viel Freude in das eigene Herz, wenn man einer Alkoholikerin, einer Drogensüchtigen, einer Prostituierten, einer Gefangenen oder einer Frau, die unter ihrer Abtreibung leidet, helfen kann. Da fällt mir jetzt gerade ein, der Gemeinde, in der mein Sohn ist, da hat mir eine ältesten Frau erzählt, die machen tatsächlich einen Dienst unter Prostituierten. Ja, gehen richtig in diese Spelunken und versuchen, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen. Schau dir mal, das finde ich, war ich sehr überwältigt. Ja. Jemand sagte, die Kraft in der Diakonie wird in der Zukunft entscheidend für das Wachstum einer Gemeinde sein. Ich würde da gerne noch ein Beispiel vorlesen, aber ich weiß nicht, wie es mit der Zeit reicht. Ihr könnt mich ja, wenn die Zeit noch reicht, mich erinnern, dann erzähle ich euch eine bewegende, wahre Geschichte. Ja, und jetzt kommen wir zu den Liebesdiensten in der Gemeinde. Also wir gehen wieder von innen nach außen. Und da wäre zum Beispiel das sozialdiakonische Team. Das war so gedacht, eine Gemeinde ist ja irgendwo zentral und dann wohnen Leute in dem Ort und in dem Ort und in dem Ort, also in einem größeren Umkreis. Und ja, dieses Projekt sollte so aussehen, dass es zum Beispiel in dem Wohnort, der, sagen wir mal, 15, 20 Kilometer von der Gemeinde entfernt ist, dass es da eine Ansprechpartnerin gibt, dass die für die Leute, die in diesem Wohngebiet dann wohnen, Ansprechpartnerin ist und wenn dann jemand krank ist, dass die da anrufen kann und die organisiert dann vielleicht Essen kochen oder mit den Kindern Transport und. Ja, aber stellt euch vor, dieses Projekt hat nicht funktioniert. Warum meint ihr, hat dieses Projekt nicht funktioniert? Was habt ihr für Ideen? Es hat sich niemand gemeldet. Und warum hat sich niemand gemeldet? Genau, weil man keine Hilfe annehmen will. Und was steckt dahinter? Stolz. Genau, ihr Lieben. Man wurstelt lieber selber, bis einem die Zunge raushängt und man daherkriecht, bevor man auch nur irgendwann mal eine Hilfe in Anspruch nimmt oder sogar darum bittet. Bitte, könntest du mir helfen? Ich kann nicht mehr. Könntest du heute meine Kinder betreuen oder mir mal einkaufen gehen? Kennt ihr das auch? Aber ihr Lieben, wenn wir so eine Gesinnung bis ins Alter mitschleppen, dann werden wir im Alter sehr, sehr einsame Leute werden. Dann werden wir nämlich immer erwarten, dass der andere merkt, wenn ich Hilfe brauche, und ich werde es nicht aussprechen und der andere merkt das leider nicht. Und dann werde ich sehr vereinsamen. Ihr Lieben, deswegen ist es so wichtig, ja, nicht, dass man sich jetzt da bedienen lassen will, damit man mehr Komfort hat. Es geht ja wirklich darum, wenn ich Hilfe brauche. Aber man schämt sich so zuzugeben, dass man eben hilfsbedürftig ist. Aber wir wollen ja immer von Jesus lernen. Und stellt euch vor, Jesus in Gethsemane, der hat seine drei engsten Vertrauten gebeten, dass sie mit ihm wachen. Wacht mit mir. Jesus war nicht zu stolz, in der Angst, in der Not, in der Seelenqual, in der er sich befand, um Hilfe zu bitten. Ich bitte, lasst uns davon lernen. Ja, dann das Besuchsteam. Es ist ganz gewaltig, wenn Frauen, gerade ledige Frauen sind da sehr gefragt, sich für den Abholdienst zur Verfügung stellen. Ich weiß von zwei Frauen, die vom Odenwald, von ein Mann und eine Frau haben sich im Wechsel den Fahrdienst abgewechselt und sind in den Odenwald gefahren, 45 Minuten eine Strecke, um zwei Frauen nach Mannheim in die Gemeinde zu bringen und dann wieder zurück. Das sind 3 Stunden Fahrt für einen Gottesdienst, damit zwei Frauen am Gottesdienst teilnehmen konnten. Ich weiß nicht, wie lange die das gemacht haben, aber irgendwann hat die eine Frau dann selber einen Führerschein gemacht. Aber das war ein Liebesdienst, ja. Oder Küchenteam. Jede Gemeinde, haben wir heute auch gesehen, benötigt ein dienstfreudiges Küchenteam, das für die Organisation besonderer Gemeindeveranstaltungen verantwortlich ist. Kochen, spülen, abtrocknen, aufräumen, das sind Liebesdienste an der ganzen Gemeinde. Oder Reinigungs- und Raumgestaltungsteam. Dieser wichtige Dienst ist ohne fleißige Frauenhände nicht möglich. Ja, so schöne Blumen hier, die müssen gegossen werden und so weiter. Also, bitte denkt daran, dass die Dienste, die man von vorne nicht sieht, für den Herrn getan, genauso Frucht sind. Missionsteam, Frauen, die ein Herz für Mission haben, eignen sich sehr gut als Missionsbeauftragte. Sie gestalten eine Missionstafel und geben aktuelle Gebetsanliegen vom Missionsfeld weiter und halten so die Verbindung zwischen Missionar und Heimatgemeinde. Musikteam, auch im musikalischen Bereich können Schwestern ihre Gaben einbringen und dem Herrn dienen. Mit geistlichen Liedern, wie wir sie heute schon mehrmals gehört haben, und guter musikalischer Begleitung erfreuen wir das Herz unseres Gottes. Büchertischteam, Schwestern, die von den Ältesten den Gemeindebüchertisch übertragen bekommen, führen eine verantwortungsvolle Aufgabe aus. Sie dienen den Geschwistern durch gute Literatur, die zum geistlichen Wachstum der Gläubigen beitragen kann. Ja, und ich nenne nochmal die Projekte. Jede Gemeinde führt besondere Projekte durch, die immer fleißige Hände brauchen, sei es Sammelaktionen, Gefängnisarbeit oder andere soziale Aktivitäten. Ja, und die Gastfreundschaft will ich nochmal erwähnen. So manche Gemeinde würde es nicht geben, wenn nicht eine Einzelperson oder eine Familie, ein Ehepaar, ihre Wohnung, ihr Haus zur Verfügung gestellt hätte, damit dort Menschen das Evangelium hören. Ja, ich denke da auch an einen evangelistischen Hauskreis. Wir hatten 10 Jahre lang evangelistische Hauskreisarbeit gemacht und 5 Jahre eben in Mannheim. Und das sind Leute erstmal, eine Frau, denke ich, die ist nur gekommen wegen der gemütlichen Atmosphäre mit ihrem Mann mit. Ja, der Mann war offen, aber sie nicht, hat sie auch offen gesagt. Ja. Aber als wir dann weggezogen sind, hat Gott wirklich das Wunder gewirkt. Da kam dann Werner Gitt zur Evangelisation und dann haben sie 4 Leute aus dem Hauskreis dann da bekehrt. Ja. Und vorher, wir haben gesät und ein Evangelist hat geerntet. Ja. Ja, jedes gute Werk, das wir tun, haben wir letztlich Jesus Christus selbst getan. Jesus Christus spezialisierte sich selbst auf niedrige Arbeiten. Füße waschen, Kindern helfen, Frühstück machen, Leprakranken dienen. Nichts war unter seiner Würde, weil er gekommen war, um zu dienen. Mach es Jesus nach. Tu das Kleine, als wäre es etwas Großes, und tu das Große, als wäre es etwas Kleines. Du arbeitest für den Herrn selbst und er wird alles, was wir Gutes tun, ja, uns auch vergelten, sagt er. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Epheser 6, Vers 8. Jemand sagte, im Himmel wird Gott einer der unbekanntesten Diener belohnen. Menschen, von denen wir hier auf der Erde nie gehört haben. Menschen, die behinderte Kinder unterrichtet, inkontinente ältere Menschen sauber gemacht und auf tausende von Arten unbemerkt gedient haben. Bitte, lest daheim mal das Abschlusskapitel Römer 16. Da werden unheimlich viele Frauen erwähnt, die viel gearbeitet haben im Herrn. Die Maria, die Phoebe, die Persis, viel gearbeitet im Herrn. Darum lasst uns aufeinander Acht haben und uns anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Kernfragen: Freust du dich, dass du dem Herrn dienen darfst? Es ist eine Würde, dem Herrn zu dienen. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es eine Würde ist, dass Gott mir überhaupt erlaubt, ihm zu dienen. Hilfst du gerne anderen Menschen in und außerhalb der Gemeinde? Und kannst du dich auch ohne Anerkennung fröhlich für deinen Nächsten einsetzen? Dann ehre Gott, der Kernsatz, durch deine Liebestaten in und außerhalb der Gemeinde. Ja, wir kommen zum nächsten Punkt. Eine Frau, die zur Ehre des Herrn lebt, ist eine begabte Jüngerin. Noch nicht jetzt weiter? Frage. Was meint ihr? Glaubt ihr, dass jede Frau, jede gläubige Frau, jede wiedergeborene Frau eine besondere Gabe von Gott geschenkt bekommen hat? Wer glaubt das? Wow, ihr seid gut belehrt. Jetzt können wir den Bibelvers einblenden. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, jeder, auch die Frau, ja, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Gott sucht Frauen, die ihre Gnadengaben zum Wohl der Gemeinde einsetzen. Ja, wir haben jetzt in den letzten 3 Abschnitten darüber gesprochen, über das Beten, Zeugnis geben und Gutes tun. Das gehört in das Lebensprogramm eines jeden gläubigen Menschen, auch natürlich der Männer. Ja? Aber jetzt geht es um eine individuelle Begabung. Und da müssen wir uns erstmal ein bisschen mit grundlegenden Dingen beschäftigen. Was sagt die Bibel Allgemeines über Geistesgaben? Sie ist jedem Gläubigen gegeben, ohne Verdienst geschenkt. Ich habe sie mir nicht verdient. Sie sind verschieden, nach Gottes souveränem Willen ausgeteilt. Sie dienen der Verherrlichung Gottes, sind zum Dienst gegeben, zum Nutzen der Gemeinde. Deswegen ist es auch gut, wenn jeder verbindliches Glied einer Gemeinde ist. Dienen der Zurüstung der Heiligen zum Dienst. fördern das Wachstum in Christus und unterstützen die Auferbauung des Leibes und sollen zum Einsatz kommen. Ja, wo spricht die Bibel von den Geistesgaben? In Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Kann man sich gut einprägen. Und wir schauen eine Stelle an in Römer 12. Da heißt es, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, kannst du weiterblenden, ja? So sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Der mitteilt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ja, über diese Gaben würde ich normalerweise an einem Wochenende mehr sprechen. Dafür reicht heute einfach nicht die Zeit. Deswegen überspringen wir jetzt die nächsten Folien. Da würde ich normalerweise zu jeder Gabe die Stärke, aber auch die Schwäche nennen. Auch wo Frauen in der Bibel diese Gabe wahrscheinlich hatten und wie sie ganz praktisch zum Einsatz kommen kann. Jetzt blättern wir einfach mal durch. Genau. Ah, hast du schon. Genau. Gut, super. Dann sind wir jetzt schon bei Wandle würdig deiner Gabe. Da möchte ich euch mal ermutigen, Römer Kapitel 12 intensiv zu studieren. Römer Kapitel 12 beginnt nämlich, bevor es über die Gaben gesprochen wird, beginnt es mit der Hingabe, unser Leben auf den Altar zu legen. Und eine Missionarin hat das mal sehr, ja, sehr zu Herzen gehend ausgedrückt. Sie schreibt, Herr, ich gebe alle eigenen Pläne und Absichten auf, auch alle meine Wünsche und Erwartungen, und ich nehme deinen Willen für mein Leben an. Ich gebe mich selbst, mein Leben, mein Alles, ganz und gar dir. Dir soll es gehören. Brauche mich, wie du willst. Sende mich, wohin du willst. Lass deinen Willen sich in meinem Leben völlig entfalten. Koste es, was es wolle. Jetzt und immer. Ja, und wenn ich mein Leben so auf den Altar lege, mit dieser Ergebenheit, dann werde ich meine Gaben, dann werden mich meine Gaben, wenn ich sie einsetze, nicht hochmütig machen. Ich habe alles dem Herrn geopfert und auch die Gaben, die er mir gegeben hat, weiß ich, was bin ich, was habe ich, was ich nicht empfangen habe. Aber umgekehrt werden sie mich auch nicht zu einer falschen Bescheidenheit verleiten, dass ich sage, ach, meine Gabe ist so gering, ich setze sie gar nicht ein, denn sie sollen zum Einsatz kommen. Ja, und deswegen, ihr lieben Frauen, entdeckt eure Gabe, strebt danach, sie zu entdecken. Jetzt ist die Frage, wie kann ich meine Gabe denn überhaupt entdecken? Was mache ich denn, wie mache ich das? Wisst ihr, ich muss einfach mal anfangen zu dienen, in den Bereichen, die wir schon genannt haben. Und dann einfach auch mal was ausprobieren. Ja? Frage Geschwister, wo sie meinen, wo deine Gaben liegen könnten. Frage die Ältesten, ja? Welche Gaben sie dir bestätigen. Ja? Sie haben ja auch die Verantwortung dafür, dass deine Fähigkeiten entdeckt und eingesetzt werden. Und ich finde es einfach toll, wenn es Probezeiten gibt. Ja? Wir hatten früher immer Probezeiten, das heißt, wenn jemand mal in eine Sonntagsschule eingestiegen ist und da reingeschnuppert hat und er hat gemerkt, ah nee, also mit Kindern, das ist doch überhaupt nicht meine Sache, dann war er nicht für lebenslänglich verurteilt, das zu machen, sondern er konnte wieder aussteigen. Ja? Aber bitte halte fest, wenn du im Leib Christi nicht deinen einzigartigen Beitrag leistest, dann wird dir niemand leisten. Deswegen handle treu mit deiner Gabe. Ihr kennt alle das Gleichnis von den Pfunden, der eine 10, der eine 5 und der andere 1. Ja, als der Herr wieder zurückkommt, der Hausherr, was belohnt er? Die Gaben, die Anzahl der Vervielfältigung oder was lobt er? Die Treue. So ist es. Er lobt die Treue. Eine treue Dienerin schließt ihre Aufgaben ab, übernimmt ihre Verpflichtungen, hält ihre Versprechen und trägt ihre Verantwortung. Sie ist zuverlässig und verlässlich. Liebe von Gott begabte Schwester, lass dich zum treuen Einsatz deiner Gabe ermutigen. Und zum nächsten Punkt, sei aber auch zufrieden mit deiner Gabe. Wenn es um unterschiedliche Begabungen geht, kommen wir nicht umhin, das Thema Vergleichen anzusprechen. Hast du den Eindruck, dass du nicht so begabt bist wie deine Glaubensschwester neben dir? Fühlst du dich schwach und minderwertig? Denkst du, dass dein Pfund gar kein Gewicht hat? Dann bitte studiere 1. Korinther 12. Da heißt nämlich, wenn der Fuß spräche, ach, weil ich nicht Hand bin, ach, deswegen gehöre ich gar nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spräche, ach, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Das sind die Leute, die sehr niedrig von sich denken. Ja? Ach, ich bin ja nur das, ich kann ja nur das. Ach, mein Dienst ist ja gar nicht wichtig. Nein, gehörst du deswegen nicht auch zum Leib? Bist du nicht genauso wichtig? Ohne Gehör kann der Leib genauso wenig funktionieren wie ohne Auge. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das Auge, also als Ermahnung hier, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das sind die Typen, die, ja, die, nie, die so sind, dass sie sagen, ach, der kann das nicht so gut wie ich. Ich traue mir gar nicht, diese Aufgabe zu übertragen. Oh, die macht das nicht so gut wie ich. Ja. Nein, das Auge darf zur Hand nicht sagen, ich brauche dich nicht. Jeder wird gebraucht. Also jede Frau ist gleich wichtig. Ganz egal, ob sie schwach oder stark ist, viel leisten kann oder wenig, unscheinbare Dienste im Hintergrund tut oder ihre Gaben sichtbar nach außen sind. Je näher du Jesus kommst, desto weniger hast du sowieso das Bedürfnis, deine Gaben zur Schau zu stellen. Und es gibt auch keinen Platz für kleinliche Eifersucht zwischen Menschen, die Gott dienen. Wer engagiert arbeitet, hat sowieso keine Zeit für Kritik. Und wahre Diener bemitleiden sich auch nicht und sie ärgern sich nicht über die, die nicht dienen. Drum stelle bitte keine Vergleiche an. Wer sich mit anderen vergleicht und schlechter dabei abschneidet, der wird immer mit Neid, Eifersucht, Bitterkeit und Selbstmitleid im Herzen kämpfen. Und wer sich mit anderen vergleicht und besser abschneidet, ja, der kämpft mit dem Stolz. Also wer mit seinen Gaben nicht zufrieden ist, hadert letztlich mit Gott. Er versündigt sich am Geber aller Gaben. Ich fasse zusammen. Gerd Goldmann schrieb in einer KFG-Zeitschrift, die geistgewirkte Verschiedenheit der Frauen, der Gnadengaben, zeigt sich auch bei den Frauen. Es wird im Neuen Testament keine Gnadengabe genannt, die nicht auch von Frauen im Segen ausgeübt werden kann. Und wie viel Segen kann in einer Gemeinde fließen, wenn Frauen voll in die Mitarbeit einbezogen sind? Und wie viel Potenzial liegt in mancher Versammlung gerade bei den Schwestern brach? Deshalb ist es ganz wichtig, dass Frauen entsprechend ihrer Gnadengaben zum Dienst in der Gemeinde ermuntert werden. Gott hat dich begabt, er hat dich so gemacht, wie du bist und dich mit deinen Begrenzungen und Fähigkeiten dorthin gestellt, wo du bist. Und der Herr will dich so gebrauchen, wie er es dir in seiner Weisheit zumisst. Und hast du deinen Auftrag erfüllt, dann denk daran, welche demütige Gesinnung sich der Herr Jesus von seinen Dienern wünscht. Wir sind nur unnütze Knechte und Mägde. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Nun bitte ich dich noch einmal, handle mit dem Pfund, das du persönlich erhalten hast, und denke daran, dass Gott die Treue belohnen wird. Recht so, du guter und treuer Knecht, du gute und treue Magd, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Kernfragen: Kennst du deine persönlichen Geistesgaben? Bist du zufrieden mit dem unverdienten Gnadengeschenk? Und setzt du deine Begabung treu im Dienst in der Gemeinde ein? Dann der Kernsatz: Ehre Gott durch den treuen Einsatz deiner Geistesgaben. Ja, jetzt ist 2:30. Ich glaube, jetzt ist die nächste Pause, gell? Bitte schön, dann würde ich sagen, aber vielleicht können wir die, weil es ja danach eh noch Kaffee trinken gibt, können wir die vielleicht 20 Minuten machen, so bis 2:50. Wäre das okay? Gut, dann haben wir jetzt Pause bis 2:50. Dann kommt ein Lied, gell? Und dann geht's weiter. Bitte schön.